Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Montag, dem 12. Januar. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Mariam Arras war gestern im NOWEF Winterquartier in der Reitschule zu Gast. Wir haben mit ihr gesprochen, unter anderem über die aktuellen Massenproteste im Iran.
Da gehen die Menschen auf die Straße, weil der Joghurt mittlerweile so teuer geworden ist, dass sich die Menschen einfach Lebensmittel nicht mehr leisten können.
Am Freitag zu Gast im NOWEF Winterquartier war auch Lars vom technologiekritischen Chapulchu-Kollektiv. Er sprach über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz.
Der Staat soll insofern effektiviert werden, als dass eine KI als Entscheidungsunterstützungssystem die Arbeit von Gremien übernehmen soll, wie im NS-Faschismus.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst blicken wir in die USA. Die Bundesregierung mobilisiert Hunderte von GrenzschutzbeamtInnen nach Minneapolis. Die Spannungen zwischen Bundes- und Lokalbehörden eskalieren angesichts der Proteste, nachdem ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE letzte Woche eine Frau erschossen hatte. Es berichtet CNN. Dem ging ein monatelanger Streit zwischen der von den Demokraten geführten Stadt und der Bundesregierung voraus. Nachdem Präsident Donald Trump im Dezember erstmals die Maßnahmen gegen somalische EinwohnerInnen verschärft hatte. Lokalbehörden fordern, dass Einwanderungsbeamte mit den lokalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten und den Staat verlassen sollen, was wiederum zu scharfen Reaktionen seitens der Bundesbeamten führte. Der Bürgermeister forderte eine unabhängige Untersuchung der Tötung. Das Justizministerium hindert die Ermittler des Bundesstaates daran, sich an der Untersuchung zu beteiligen. In den Libanon. Israel hat mehrere Angriffe auf den Südlibanon durchgeführt. Gemäß libanesischer Behörden ist eine Person getötet worden. Es berichtet Al Jazeera. Das israelische Militär gab an, es habe einen Hisbollah-Kämpfer und Infrastruktureinrichtungen ins Visier genommen. Die Angriffe am Sonntag erfolgten wenige Tage, nachdem das libanesische Militär erklärt hatte, es habe die Entwaffnung der Hisbollah südlich des Litani-Flusses abgeschlossen, als erste Phase eines landesweiten Plans. Israel bezeichnete diese Bemühungen als unzureichend. In den Iran. Die iranische Regierung hat 3 Tage Staatstrauer für die Menschen angeordnet, die in den seit 2 Wochen andauernden Protesten ums Leben gekommen sind. Darunter sind auch Sicherheitskräfte. Darüber schreibt Al Jazeera. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt mit einer Intervention im Iran gedroht und gewarnt, er habe, Zitat, sehr starke Optionen. Das US-Militär untersuche die Lage und die US-Regierung sei mit iranischen Oppositionsführern in Kontakt. Der iranische Außenminister kündigt an, dass das Internet bald im ganzen Land wiederhergestellt würde. Auch die Verbindung zu Botschaften und Ministerien würde wiederhergestellt. In den Sudan. Die sudanesische Regierung kündigt ihre Rückkehr von Port Sudan nach Khartoum an. Das teilte Premierminister Kamel Idris vor JournalistInnen mit. Es berichtet der Deutschlandfunk. Die Regierung hatte sich nach Beginn des Bürgerkriegs 2023 von dort zurückgezogen und verlegte ihren Sitz nach Port Sudan im Osten des Landes. Fast 4 Millionen Menschen flohen in den ersten Monaten des Konflikts aus der Hauptstadt. Im vergangenen März konnte Khartoum dann von der Armee zurückerobert werden. Im Sudan kämpfen die Armee und die RSF-Miliz um die Macht. Vor 2 Tagen machte ein Bericht der UNO auf die schwere Not nach 1000 Tagen Bürgerkrieg aufmerksam. Mehr als 21 Millionen Menschen litten unter akutem Hunger. In 2 Gebieten herrsche eine Hungersnot. Rund 34 Millionen Menschen hätten nicht genügend Nahrung und Wasser sowie sichere Unterkünfte. Der Sudan sei Schauplatz der größten Vertriebenenkrise weltweit. UNO-Ermittler werfen beiden Seiten schwere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vor. nach Dänemark. Die dänische Brandschutzbehörde hat nach dem Unglück in Grand-Montana alle Restaurants und Bars mit einer Kapazität von mehr als 150 Personen auf ihre Brandsicherheit überprüft. Sie sind zum Urteil gekommen, dass 60% der Lokale ihre Bewilligung verlieren könnten, weil sie die Vorschriften nicht einhalten. Brandschutz ist auch unabhängig vom Brand in Grand-Montana ein Thema in Dänemark. Vor 2 Jahren brannte die Börse innerhalb wenigen Stunden ab. In den Tagen nach der Katastrophe in Grand-Montana habe man Kontrollberichte aus den 29 Distrikten zusammengetragen und analysiert. In die Schweiz. Die Vereinbarung zwischen der Schweiz und Bolivien über den internationalen Kulturgütertransfer ist gestern in Kraft getreten. Damit soll sich der Schutz verbessern von Kulturgütern, die aus der Zeit vor 1500 stammen und besonders stark von Plünderungen betroffen sind. Damit gibt es zwischen der Schweiz und Bolivien ein gemeinsames Regelwerk über die Einfuhr und Durchfuhr von Kulturgütern, die von wesentlicher Bedeutung für das kulturelle Erbe sind. Die Vereinbarung stärkt zudem die Kooperation zwischen den beiden Staaten, um illegalen Handel mit Kulturgütern zu bekämpfen. Zu einer Kurzmitteilung der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern. Seit dem 1. Januar 2026 können Solaranlagen an Gebäudefassaden unter bestimmten Voraussetzungen ohne Baubewilligung realisiert werden. Neu genügt ein Meldeverfahren über das Online-Portal eBau. Grundlage ist die revidierte Raumplanungsgesetzgebung des Bundes. Bei Solaranlagen an Fassaden von Kulturdenkmälern und schützenswerten Objekten gelten weiterhin erhöhte Gestaltungsanforderungen, sodass in diesen Fällen eine Baubewilligung erforderlich bleibt. Und in die Stadt Bern, genauer an den Loriplatz. Die Allianz Versicherung baut 8 Mehrfamilienhäuser um und kündigt 142 Mietparteien. Darüber berichtet der Bund.ch. Es sei die größte Leerkündigung in der Stadt Bern der letzten Jahre. Die Eigentümerin begründet diese mit veralteter Bausubstanz, Haustechnik und notwendigen Sicherheitsanpassungen. Im November kündigte die Verwaltung allen MieterInnen per Ende Februar 2026. In Vereinbarungen streckte sie die Miete bis mindestens Januar 2027. Mit der Einwilligung in die Vereinbarung haben die MieterInnen darauf verzichtet, die Kündigung anzufechten. Ein Baugesuch für das Vorhaben sei noch keines publiziert worden. Die Allianz betont gegenüber dem Bund, dass es sich nicht um eine Luxussanierung handle, doch schweigt über die künftigen Mietpreise. Sanierungen entlang der Schlossstraße und die etwas weiter entfernt stehenden Bauten für den Fachhochschulcampus, die geplanten Hochhäuser auf den BLS- und EWB-Arealen und die Transformation des Industrieareals Weiermannshaus West sind weitere Projekte, die die angestammte Bewohnerschaft immer weiter an den Stadtrand oder gar aus Bern verdrängen dürften. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen auf minus 1 Grad. Am Dienstag ist es sonnig bei hoher Bewölkung, bei Temperaturen zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Die Temperaturen sind am Mittwoch ähnlich. Bei starker Bewölkung könnte es zu einzelnen Regenschauern kommen.
Rabe Info.
Mariam Arras ist Autorin, Essayistin und Literaturkritikerin. In ihrem Buch Dinosaurierkind erzählt die deutsch-iranische Schriftstellerin eine Tochter-Vater-Geschichte und davon, wie sich ihr eigener Vater in den 60er Jahren gemeinsam mit anderen iranischen Studierenden in Deutschland gegen das Schah-Regime engagierten. Mariam Arras war gestern im Novev Winterquartier in der Reitschule zu Gast. Noah Piu hat sich nach der Lesung mit ihr unterhalten. Aus aktuellem Anlass wollte er von Mariam Arras zuerst wissen, was sie fühlt, wenn sie die Bilder der aktuellen Massenproteste sieht.
Ja, wenn ich die Zahlen derer höre und Videos von Verwundeten und Erschossenen sehe, dann natürlich Angst, erstmal ganz, ganz viel Angst um die Menschen, die da auf die Straße gehen, aber auch wahnsinnige Bewunderung dafür, was sie da riskieren, dass sie ihre Leben riskieren, um dieses Regime zu stürzen und um ihren Protest eben auf die Straßen zu tragen. Und einfach ein Gefühl einer riesengroßen Demut als Kind der Diaspora, die irgendwie hier in Sicherheit leben darf. Ich habe mich immer gefragt, wer wäre ich geworden, wäre ich dort geboren? Wäre ich auch so mutig? Würde ich auch auf die Straßen gehen?
Als Kind der Diaspora kriegst du mit, wie die politische Situation im Iran diskutiert wird und wie sie hier diskutiert wird, wie hier über die Proteste gesprochen wird. Was kommt im deutschsprachigen Raum deiner Meinung nach zu wenig vor, wenn über die aktuelle Protestwelle gesprochen wird?
Was zu wenig vorkommt, sind auf jeden Fall die Proteste, die es die ganzen Jahre über hinweg gegeben hat. Immer nur, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht wird, wird berichtet. Oder bei Anlässen, die sich irgendwie in den westlichen Medien gut platzieren, dass seit Jahrzehnten Gewerkschaften streiken, dass seit Jahrzehnten RentnerInnenverbände streiken, Ölarbeiter und so weiter, das kommt halt in den Medien hier im Grunde nicht vor. Das würde ich mir natürlich wünschen, dass das anders ist. Dann würde ich mir wünschen, dass über die Vielschichtigkeit der Bewegungen berichtet wird. Hier kriegt natürlich Reza Pahlavi, der Nachkomme des letzten Schahs, des letzten Regimes vor dem Islamischen, kriegt irgendwie eine große Plattform, weil der irgendwie eben der Kandidat der Trump-Regierung ist für einen demokratischen Übergang. Und das ist halt eine politische Richtung, mit der ich mich überhaupt nicht anfreunden kann und der ich mich überhaupt nicht wiederfinde. Und ein großer Teil eben der iranischen Bevölkerung auf der Straße, vor allem wenn wir über Minderheiten sprechen, die im aktuellen Regime diskriminiert werden, wenn wir über ethnische Minderheiten sprechen, wenn wir über eine feministische Grassroots-Bewegung sprechen, dann sind das auch Bewegungen, die weder Monarchie noch islamische Regierungen, die halt was ganz anderes wollen.
Wenn hier darüber gesprochen wird, werden auch viele Dinge darauf projiziert, auch ein gewisses Blockdenken. Man sieht eben, Trump unterstützt auch Teile der Proteste und vor allem den royalistischen Aspekt davon. Zugleich haben manche Teile der antiimperialistischen Linken hier Mühe, sich kritisch gegenüber der Islamischen Republik zu äußern. Was macht das mit dir in deinem Denken über die Proteste und den Widerstand?
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich lese das auch oft in Posts von Gruppen aus der, ich glaube, amerikanischen Diaspora und auch teilweise aus Iran. Und das ist was, was ich in meinem eigenen engen sozialen Kontext irgendwie nicht so richtig wiederfinde. Ich kann davor nur warnen. So, da gehen die Menschen auf die Straße, weil der Joghurt mittlerweile so teuer geworden ist, dass sich die Menschen einfach Lebensmittel nicht mehr leisten können. Das hat eine geopolitische Komponente und die ist auch wichtig. Und die hat mit einem Sanktionsregime zu tun. Nichtsdestotrotz ist dieses Regime real. Und nichtsdestotrotz leiden die Menschen seit über 40 Jahren an diesem Regime und wollen dieses Regime loswerden. Und das ist Recht und das ist absolut legitim. Und jeder Widerstand dagegen erstmal ist legitim. Und den habe ich als Kind der Diaspora wirklich zu unterstützen. Natürlich gibt es Analyse. Es gibt irgendwie eine Betrachtung von den Machtverhältnissen, wie sie sind. Das heißt aber nicht, dass man an diesem Regime festhalten muss, weil es irgendwie eine Opposition gegen den imperialen Einfluss wäre. Das ist eine verzerrte Wahrnehmung.
Das war die Autorin Mariam Aras. Eine längere Version des Gesprächs findet ihr auf unserer Webseite rabe.ch. Der zweite Teil des Gesprächs dreht sich um ihr Buch und postkoloniales Schreiben.
Rabe Info.
Weiter geht's mit einem weiteren Interview vom NOWEF Winterquartier in der Reithalle. Am Freitag gab es einen Vortrag von Lars vom technologiekritischen Kollektiv Chapulchu. Er beschäftigt sich unter anderem mit künstlicher Intelligenz und Sprachmodellen. KI ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und sie scheint sehr praktisch. Wenn ich etwas bei der Google-Suchmaske eingebe, erscheint eine KI-Zusammenfassung und wenn ich eine Freundin um einen Rat bitte, schickt sie mir eine Zusammenfassung von ChatGPT. Doch was ist daran problematisch? Genau das habe ich Lars gefragt.
Wenn das unser Standardweg werden wird, in dem wir uns Informationen beschaffen, dann entbindet es uns ein bisschen von der Notwendigkeit, selbst unterschiedliche Quellen, die wir früher noch in den Suchergebnissen gefunden haben, zu gewichten und ein Bild zu machen und zu schauen, welche sind seriös, welche nicht. Wenn wir uns nur auf eine Quelle berufen und eine Zusammenfassung bekommen, die eine stochastische Mixtur aus all diesen Suchergebnissen zu sein scheint, dann begeben wir uns in eine Abhängigkeit, die eigentlich für einen demokratischen Prozess Gift ist.
Die sozialen Medien und diese KI-Tools haben auch dazu geführt, dass die Fakten immer mehr im Unsinn untergehen. Wie ist das gesellschaftlich zu werten?
Weil sie kein Verständnis haben von dem, sie produzieren Sätze Wort für Wort nur über statistische Wahrscheinlichkeiten aus der Erkenntnis von Trainingstexten. Dadurch produzieren diese großen Sprachmodelle, diese KI-Tools, sogenannten Bullshit, wo also die Unterscheidbarkeit von wahr und falsch nicht mehr gegeben ist. Mit dem Resonanzraum der sozialen Medien, in die diese großen Sprachmodelle reinpusten, werden wir überschwemmt mit Informationen, die Falschinformationen sein können, die Lügen sein können, die Meinungen sein können, die aber auch Tatsachen und Wahrheiten sein können. Und diese Ununterscheidbarkeit hat die gesellschaftlichen Auswirkungen, dass sie eigentlich rechte Kräfte und Verunsicherung massiv befördern. Denn wenn ich nicht mehr wahr von falsch unterscheiden kann, habe ich nicht mehr sowas wie ein gemeinsames Tatsachenfundament, auf dem ich überhaupt einen politischen Aushandlungsprozess sozusagen aufsetzen kann. Und das ist genau das, was rechte Kräfte wie Steve Bannon, der ehemalige Berater aus der ersten Amtszeit von Trump, tatsächlich gewünscht hat, zu sagen, lass uns das mediale System darüber zersetzen, dass niemand mehr unterscheiden kann, was wahr und falsch ist. Und in diesem Zustand können wir auch die offensive Lüge, den Unsinn, können wir platzieren und er ist gesellschaftlich wirkmächtig. Und dafür braucht es diesen Bullshit. Das heißt, das erfüllt also genau seine Forderung, das mediale Feld mit Scheiße zu fluten, das waren seine Originaltonworte, im Kampf gegen die klassischen Medien, um die Verunsicherung gesellschaftlich so weit zu treiben. Denn je höher die Verunsicherung, desto stärker profitieren Kräfte davon, die simplifizieren, die einfache Antworten präsentieren. Und darüber lässt sich tatsächlich sowohl die Stärke der MAGA-Bewegung in den USA als auch die Stärke der AfD in Deutschland und der rechten Kräfte auch hier in der Schweiz sozusagen eindeutig nachweisen.
Die Firmen, die uns diese Tools zur Verfügung stellen, haben nicht unbedingt Interesse an Demokratie. Könnten Sie kurz zusammengefasst auf die Firmen eingehen?
Da steckt tatsächlich ein Phänomen hinter, was sich Technokratie nennt. Der Glaube an einen Solutionismus, die technologische Lösbarkeit von auch sozialen Problemen. Dieser Glaube ist so tief verwurzelt, dass man demokratische Prozesse, die zu irgendeiner Entscheidung führen sollen, als ineffektiv abstempelt und sagt, das ist antiquiert, das bringt uns nicht weiter. Die Technologie kann diese gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse in einer Form von algorithmischem Bevölkerungsmanagement viel effektiver gestalten. Lass uns umswitchen, lass uns das Auslaufmodell Demokratie wirklich über Bord werfen.
Also anstelle einer pluralistischen Demokratie, die alle möglichen Bedürfnisse mit einbeziehen will, ein System, das verspricht, viel effizienter zu sein. Den Demokratieabbau sehen wir derzeit sehr deutlich in den USA. Und jetzt haben wir diese offene Gewalt. Wir haben die Missachtung des Völkerrechts in Venezuela und Schüsse von Behördemitgliedern auf ZivilistInnen in Minneapolis und Portland. Doch zurück zu KI bzw. Sprachmodellen. Welche Rolle spielen sie, wenn Demokratien sich in Richtung Faschismus bewegen?
Zum einen sind die allein schon über die Finanzstärke einflussreichen Big Tech-Protagonisten diejenigen, die politische Gestaltung selbst vorantreiben. Peter Thiel hat J.D. Vance aufgebaut, den Vizepräsidenten, den erfolgversprechendsten Nachfolger von Trump. Hier wird aktiv Einfluss auf Politik genommen und umgekehrt gibt es aber auch die Indienstnahme seitens der Politik von neuen Technologien, tatsächlich auch für einen administrativen Umbauprozess. Der Staat soll insofern effektiviert werden, als dass eine KI als Entscheidungsunterstützungssystem die Arbeit von Gremien übernehmen soll, wie im NS-Faschismus genau diese Indienstnahme von neuen Technologien, damals IBM mit der Lochkartentechnologie, die erst eine so effektive Ausgrenzung detektieren, hinterher auch in den Konzentrationslager zusammenfassen und vernichten jüdischen Lebens erst möglich gemacht haben. Wir sehen also ganz häufig, dass technologische Schübe in Anspruch genommen werden von einer sich aggressivierenden Politik. Und diese Rolle nimmt gerade KI massiv ein.
So Lars vom Chapulchu-Kollektiv. Eine längere Version des Interviews gibt es im Laufe des Tages auf rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 12. Januar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer, um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Noah Biu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.